Wer von euch war schon mal im Holiday Park, um das Thema ganz drastisch zu verändern? Yeah, ganz viele. Ich auch. Gerade vor ein paar Monaten, vor 2 Monaten ungefähr, das letzte Mal. Im Holiday Park, da gibt es so einiges, unter anderem das Biene-Maja-Land. Da wollen dann vielleicht eher Omas und Opas mit ihren Enkelkindern hin. Es gibt aber auch noch ganz viele andere Dinge. Und ein anderes Ding, das mir gerade so vorschwebt, ist der Freefall Tower. Wer ist schon mal Freefall Tower gefahren? Ja, das sind nicht ganz so viele wie die, die gestreckt haben, dass sie schon mal im Holiday Park waren. Das kann ich absolut nachvollziehen. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr in den Holiday Park geht. Ich gehe da erstmal rein, dann kommt man relativ bald an ein ziemlich hohes Gestänge, an einen Tower, einen Turm. Und da hängen regelmäßig Leute dran, die dann schreiend in die Tiefe gezogen werden. Und ich bin eine leidenschaftliche Achterbahnfahrerin. Aber Freefall Tower ist schon heftig. Das heißt, ich stehe dann da unten, ich gucke mir das ein paar Mal an, das sollte man eigentlich gar nicht machen. Irgendwann denke ich mir, sei kein Hasenfuß, die Lisha macht es doch auch. Ich muss gestehen, beim letzten Mal habe ich es nicht gemacht, aber normalerweise würde es so laufen. Lisha macht es doch auch. Also geht man rein, dann kommt man in so einen Vorraum. Früher war es so, Andreas Türk hat einem dann irgendwas über den Freefall Tower erzählt. Lisha, ist es immer noch so, Andreas Türk? Dann kennst du wahrscheinlich schon gar nicht mehr. Also für alle, die noch Andreas Türk kennen, damals hat er dann die Anmoderation da drin gemacht. Und dann irgendwann läufst du weiter und dann kommt dieser Tower. Und um diesen Tower rum sind Plätze, also so in einem Viereck ansortiert. Und da setzt du dich dann auf deinen Platz. Und dann weißt du spätestens, oh, so langsam wird's ernst. Es kommt so ein Bügel über deinem Kopf. Kommt so runtergefahren. Und zieht sich um deinen Bauch fest. Irgendwann fängt das Ding an, in die Höhe zu gehen. Spätestens in diesem Moment merkst du, scheiße, ich habe gar keinen Boden unter den Füßen. Das heißt, deine Füße baumeln im Freien, du wirst da hochgezogen. Ich weiß nicht mehr, wie hoch das Ding ist, viel zu hoch, um da drin zu sitzen. Du bist oben angekommen, da fährt noch schön so ein Gestänge, ein weiteres Gestänge vor deine Nase runter. Das ist dann die Kamera, die positioniert sich, um dann in dem Moment ein Foto zu machen, wenn du gerade mit was weiß ich wie viel km/h in die Tiefe gerissen wirst. So, zack, und spätestens dann, wirst du Angst haben und schreien. Es ist grausam. Also Freefall Tower ist so ziemlich das Schrecklichste, was man mir in einem Freizeitpark antun kann. Ich tue es immer wieder, in circa 10 Jahresabständen. Aber es ist wirklich richtig heftig. Wenn du wissen willst, was Angst ist, dann nimm dir vor, dich in den Freefall Tower zu setzen. Ich bin ziemlich fest davon überzeugt, dass Anderle das noch nie in seinem Leben getan hat. Und ich habe recht. Genau. Silas, mein kleiner Neffe, dem ging es ähnlich. Letztes Jahr waren wir, Silas, Gideon, Simon war noch mit dabei und ich zusammen im Kurpfalzpark. Wer kennt den Kurpfalzpark? Da sind immer noch einige. Wer den Kurpfalzpark kennt, weiß, da gibt es eine Attraktion und das ist die Sommerrodelbahn. Da gibt es noch ein paar Rutschen und so weiter. Aber die Sommerrodelbahn ist das, was man im Kurpfalzpark unbedingt machen muss, neben irgendwelche Kaninchen füttern oder so. Das heißt, wir standen an der Sommerrodelbahn. Simon und Gidi waren schon voll dabei, runtergefahren, gesaust, Spaß gehabt. Und Silas und ich standen unten. Und Silas stand da und sagte, ich kann das nicht. Ich schaff das nicht. Und es hat eine Weile gedauert und erst habe ich es mit energischem Ton probiert, dann habe ich es mit Engelszungen probiert. Es wollte einfach nicht. Wir sind dann noch mal eine Runde durch den Park gelaufen, wir sind wieder hin. Ich dachte, wir können nicht hierher gefahren sein. 1,5 Stunden, glaube ich, um irgendwelche Rehe zu füttern. Das hätte ich auch bei meinen Eltern um die Ecke machen können im Tierpark. Und wir sind wieder zu dieser Sommerrodelbahn hin und Silas, nein, ich traue mich nicht. Ich habe Angst. Und es hat 2,5 Stunden Tantenpsychologie erfordert, um Silas an den Punkt zu bekommen, zu sagen, ich schaffe das nicht, aber, Aber nur wenn wir genauso schnell fahren, wie ich das will. Und dein Ehrenwort. Das heißt, ich habe meinem Neffen mein Ehrenwort gegeben. Ich dachte eigentlich, wenn ich sage, dass es so ist, dann würde es schon ausreichen. Nein, ein Ehrenwort musste her. Und Silas hat seine Angst überwunden. Wir sind diese Bahn hochgefahren, wir sind runtergefahren und Silas heizt wie ein Schwein. Also er ist wirklich, es hat uns fast aus der Kurve rausgehauen. So schnell waren wir unterwegs. Ich habe mich echt schon liegen sehen. Silas hat seine Angst überwunden in diesem Freizeitpark. Halleluja. Und ja, es war nicht ganz sinnlos, dahin zu fahren. Es hat richtig Spaß gemacht. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und beschäftigst dich mit der ein oder anderen Angst in deinem Leben. Also ich hoffe, ihr habt jetzt so ein bisschen Gefühl davon bekommen, wie man sich fühlt, wenn man vor so einem Freefall Tower steht oder wenn man 5 Jahre alt ist und Sommerrodelbahn fahren soll. Vielleicht kämpfst du mit dieser Angst in deinem Leben, dass du dich immer wieder fragst, ist mein Leben eigentlich wirklich so, wie es sein soll? Mein Leben so, wie ich es lebe, gefällt es Gott wirklich? Oder vielleicht fragst du dich immer wieder, kann mein Leben jemals so aussehen, wie es aussehen soll, so dass es Gott gut findet? Und vielleicht hast du ein tiefes Gefühl des Versagens. Und denkst dir, ich krieg's einfach nicht hin. Ich weiß es, ich müsste mich nur in diesen Sitz reinsetzen. Ich weiß es, ich müsste mich nur auf diese Bahn begeben. Ich schaffe es einfach nicht. Ich krieg es nicht hin, so wie Silas, 2,5 Stunden. Ich schaffe das einfach nicht. Und du denkst dir, ich schaffe mein Leben einfach nicht so zu leben, wie ich es eigentlich leben sollte und wie es Gott gefällt. Und du schämst dich vielleicht dafür. Und ich möchte dir heute Morgen sagen, wenn das Gedanken sind, die dich beschäftigen, wenn du immer wieder an den Punkt kommst zu sagen, wird mein Leben jemals so sein, wie es sein soll, kann ich das schaffen, dann will ich dir heute Morgen sagen, du schaffst das. Du schaffst das. Dein Leben kann so aussehen, wie es Gott gefällt. Ich bin letztens am Rhein spazieren gegangen. Ich wohne im Lindenhof, das ist die schönste Gegend Mannheims. Und genau, da ist ein Amen schon angebracht. Und da bin ich spazieren gegangen und bin am Rhein entlang. Und wer die Gegend kennt, man ist dann so auf der Höhe des Waldparks und hat den Waldpark vor sich. Rechts runter ist so ein schöner kleiner Aussichtspunkt. Und von dem aus sieht man dann auch auf die Reisinsel. Ich mag den Ort sehr gerne, da gibt es auch so ein paar Baumstämme, die sich so über den Weg quasi fast drüber schlängeln, da kann man sitzen. Und da habe ich mich hingesetzt. Und als ich da so saß, dachte ich, hä, was ist da an meinem Fuß unten? Und habe geschaut und dann war es eben dieses uralte, ziemlich zerfetzte Buch. Und ich habe reingeschaut, so aufgeschlagen, dachte so, hä, was ist das? Kann man kaum lesen, ziemlich zerfleddert und habe dann aber festgestellt, dass es sich scheinbar um ein Tagebuch handelt. Ich hatte dann ein bisschen Skrupel, da drin zu blättern, Gott vergebe mir. Ich fand es dann trotzdem recht spannend und der Mensch lebt nicht mehr. Ich dachte, es wäre dann in Ordnung. Hab's aufgeschlagen. Ja, jetzt, ihr dürft für mich beten. Ich war neugierig, hab's aufgeschlagen. Und ich möchte euch heute Morgen was vorlesen aus diesem Tagebuch. August 30, 34 nach Christus. Gestern sind wir zu viert losgezogen, alpines Wandern. Ab der Hälfte des Weges musste ich keuchen wie ein Nilpferd. Aber Johnny und Jakob ging es nicht besser. Oben angekommen hatten wir eine herrliche Aussicht. Doch dann geschah etwas sehr Eigenartiges. Das Gesicht von Jesus fing plötzlich an zu strahlen. So, dass es mich richtig geblendet hat und plötzlich standen da noch 2 andere und irgendwie war mir klar, das müssen Mose und Elia sein. Ich war total geflasht und noch ehe ich darüber nachdenken konnte, hörte ich mich schon sagen, Hier ist ein genialer Ort. Jesus, lasst uns hier bleiben. Wir können 3 Hütten bauen. Eine für dich, eine für Elia und eine für Mose. Noch während ich diesen Unsinn von mir gab, passierte etwas noch Verrückteres. Zum Glück, muss ich sagen. Denn so habe ich einen kleinen Hoffnungsschimmer, dass sich die anderen nicht mehr an meine Wahnsinnsidee mit den Hütten erinnern und sich darüber lustig machen. 13. September 34 nach Christus. Hashtag Frust. Hashtag Fragezeichen. Hashtag Ich verstehe die Welt nicht mehr. Vorhin waren wir alle so mit Jesus zusammen. Kurz davor haben Andreas und ich noch miteinander gequatscht und uns gefragt, wie es wohl sein wird, wenn Jesus den Römern zeigt, was Sache ist. Aber dann, als wir da so mit Jesus zusammensaßen, fing er plötzlich an und sagte, er würde in Jerusalem umgebracht werden. Wie kann er denn so negativ denken? Ich nahm ihn zur Seite. Er hat mir doch schon so oft geholfen, den Glauben zu behalten. Jetzt konnte ich ihm mal helfen. Das wird dir auf gar keinen Fall passieren. So etwas darfst du nicht mal denken. Glaube nur, dass es nicht so kommt. Der Glaube versetzt Berge. Oh je, danach erlebte ich das Donnerwetter meines Lebens. Fühlte sich so an, als versetze sich ein Berg geradewegs auf meinen Kopf. Will hier lieber nicht aufschreiben, was er mir geantwortet hat. Irgendwie verstehe ich ihn oft nicht. Irgendwie habe ich keine Ahnung, was richtig und was falsch ist. Wenn man in diesem Tagebuch hier noch ein bisschen weiter blättert, kommt man irgendwann an den Eintrag von einem Samstag. Und es ist ein Samstag, nachdem dieser Jesus, von dem hier geschrieben wird, gekreuzigt wurde. Es ist ein Eintrag, wo der Schreiber darüber schreibt, wie er den, den er am meisten geliebt hat, am Tag zuvor im Stich gelassen hat, wie er feige davongelaufen ist und wie er gesagt hat, er würde ihn nicht mal kennen. Und an diesem Tag ist der Eintrag sehr, sehr niedergeschlagen. Und ich glaube, ich habe sogar ein paar Tränenflecke auf den Seiten gefunden. Ihr ratet vielleicht, wessen Tagebuch ich da gefunden habe. Es ist das Tagebuch von Petrus oder so, wie es vielleicht hätte aussehen können. Petrus ist ein Mann, der einfach geniale Dinge gemacht hat. Wer stimmt mir zu? Ein großer Mann, dessen Name man heute noch kennt, 2000 Jahre später. Und Petrus ist ein Mann, der viele Schwächen hatte und der immer wieder gescheitert ist. Als er auf dem Wasser geht, geht er unter. Im Garten Gethsemane schläft er ein. Und als es ernst wird, läuft er weg. Petrus ist einer, der, wenn man sein Leben so in Ausschnitten betrachtet, es scheinbar nicht so gut drauf hatte, so zu leben, wie es Gott gefällt. Scheinbar gehörte er zu denen, denen es eher schwer fiel, so zu leben, wie es Gott gefällt. Scheinbar konnte er es nicht so richtig machen. Und trotzdem ist Petrus derjenige, der Folgendes in seinem Brief schreibt. Gott hat uns alles geschenkt, was wir brauchen, um zu leben, wie es ihm gefällt. Das schreibt dieser Petrus, der, wenn man sich jetzt mal so ein paar Geschichten anschaut, nach menschlichen Maßstäben und wenn man alle Freundlichkeit wegnimmt, ein Versager war. Einer, der es einfach nicht hingekriegt hat. Und dieser Petrus schreibt, Gott hat uns alles geschenkt, was wir brauchen, um zu leben, wie es ihm gefällt. Mit anderen Worten, du schaffst das. Du schaffst das. Aber wie? Wie konnte Petrus zu dieser Schlussfolgerung kommen, wenn er sich sein Leben angeschaut hat? Wie konnte er dann zu dieser Überzeugung kommen? Weiter schreibt er, wir haben es dadurch bekommen, dass wir Jesus kennengelernt haben. Ganz nah und vertraulich steht in einer Übersetzung drin. Ihn, der uns in seiner wunderbaren Güte zum Glauben gerufen hat, Wir haben es dadurch bekommen, dass du schaffst es, dass du kannst so leben, wie es Gott gefällt, indem wir Jesus Christus kennengelernt haben. Wir haben vorhin gesungen, I want to know your heart. I want to know your heart. Pull me a little closer. Take me a little deeper. I want to know your heart. Das ist heute Morgen dein Schlüssel. Du hast heute Morgen schon dran gearbeitet. Du hast heute Morgen schon ergriffen, dass du es schaffst, indem du hast Jesus schon kennengelernt, indem du gesagt hast, ich möchte dich mehr kennenlernen. Ich möchte mehr von dir. Ich möchte dein Herz kennen. Wie konnte das Petrus aushalten, dass er immer wieder in den Senkel gestellt wurde? Jesus war nicht mal besonders sensibel zu ihm. Als dieser eine Tagebucheintrag war, da hat Jesus, er hat es jetzt nicht aufgeschrieben, wahrscheinlich war es ihm peinlich, aber Jesus sagt nicht, du Petrus, komm, ich erkläre dir das jetzt nochmal in aller Ruhe, wie das gemeint ist, ich habe da schon recht, wenn ich das sage, das ist so und so und ja, das war jetzt vielleicht nicht ganz richtig, wie du das eingeschätzt hast, die Situation, da geht es jetzt nicht drum zu glauben, sondern es muss tatsächlich so geschehen, nee, so hat es Jesus nicht gemacht, also nicht ganz so diplomatisch und er hat gesagt, geh hinter mich, Satan! Das ist, disgusting, ich weiß es nicht. Also, geh hinter mich, Satan, war Jesu Reaktion. Wie hat es Petrus ausgehalten, so in den Senkel gestellt zu werden? Ich weiß nicht, ob ihr schon mal so einen richtigen Anschiss bekommen habt. Meistens eher unangenehm. Ich habe mich zurückerinnert an eine Zeit in der Grundschule. Das war mit Sicherheit nicht mein letzter Anschiss, den ich gekriegt habe, aber der hat sich irgendwie bis jetzt gehalten. Ich war in der 4. Klasse, ich vermute um die 9 Jahre alt ungefähr. Herr Müller war mein Klassenlehrer. Wir hatten mindestens ein klassisches Opfer in der Klasse, so wie das meistens so ist. Der Name wurde von der Redaktion geändert, wir nennen sie Ina. Ja, Ina hat gerade was gesagt in der Klasse und wahrscheinlich war es in dem Moment nicht besonders intelligent. Die Reaktion der Klasse war, alle lachen lauthalslos. Ina war davon natürlich nicht so begeistert. Der Lehrer, diplomatisch, auch nicht. Finde ich gut, fand er nicht gut. Und der Lehrer hat uns dann zum Schweigen gebracht und meinte, jetzt kann jeder lachen, der noch nie in seinem Leben einen Fehler gemacht hat. So aller wer ohne Schuld ist, werfe den ersten Stein. Sehr biblisch sogar. Naja, ich, 9 Jahre alt, dachte mir, ja, das nehmen wir jetzt nicht so ernst. Und in der festen Annahme, dass es auch die anderen nicht alle so ernst nehmen, brustete raus, hab nochmal über Ina gelacht. Und in dem Moment, als ich es getan habe, habe ich festgestellt, Mist. Ich war die Einzige, die jetzt noch gelacht hat. Die anderen haben es doch alle irgendwie ernst genommen. Und das Nächste war, dass mein Lehrer mir ein Donnerwetter gegeben hat, wie ich mich heute noch dran erinnere. Auch ich möchte nicht mehr wiederholen, was er damals gesagt hat. Das war ziemlich beschämend. Ich habe versucht, mir alle möglichen Ausreden zurechtzulegen, warum ich jetzt das Recht hatte, zu lachen. Es hat irgendwie nicht funktioniert, bis heute nicht. Es war total bescheuert. Es war absolut gerechtfertigt, mir da eine Predigt zu halten. Aber es hat sich tief eingegraben, sodass ich mich heute noch dran erinnere. Es ist ein Schamerlebnis. Und ich weiß nicht, was dein ich bekomme einen Anschiss Schamerlebnis ist. Vielleicht hast du da auch was in Erinnerung. Und Petrus hat bestimmt auch diese eine oder andere Erinnerung, zumindest mal diese eine, als Jesus ihn etwas sehr Unschönes genannt hat, will ich mal sagen. Aber Petrus hatte noch was anderes. Er hatte nicht nur die ganze Zeit den Anschiss von Jesus in seinem Leben, sondern er war Tag und Nacht mit Jesus zusammen. Er hat Tag und Nacht mit ihm zusammen verbracht. Er hat gesehen, wie Jesus sich anderen gegenüber verhält. Er hat erlebt, wie er sich ihm gegenüber verhält. Und da war es eben nicht nur die Zurechtweisung. Da war es eben nicht nur das, so geht es aber nicht, so kannst du das nicht machen und du bist ein Satan. Sondern Petrus hat Jesus auf eine ganz andere Art kennengelernt. Er war mit ihm wirklich wie Brüder, die zusammen umhergezogen sind. Er wusste, dass Jesus ihn trotz seiner Fehler liebt. Nachdem Petrus Jesus verraten hatte, war er total niedergeschlagen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er so viel wie in dieser Zeit wahrscheinlich selten geweint hat. Als Jesus dann auferstanden war und die Frauen an das leere Grab gingen, da waren Engel drin. Und dieser Engel sagte zu den Frauen am leeren Grab, geht hin und sagt es Petrus und den anderen Jüngern, dass sie mich in Galiläa treffen werden. Jesus wusste, wie es Petrus ging zu dieser Zeit, nachdem er ihn verraten hatte. Jesus wusste ja schon vorher, dass er ihn verraten würde. Er hat es ihm schon gesagt. Er wusste, wie es in ihm aussehen würde, wenn das passiert. Und er wusste auch, um den muss ich mich kümmern. Und um den hat er sich gekümmert. Er hat explizit gesagt, richte Petrus aus, dass er mich dort sehen wird. Was übersetzt heißt, ich liebe den so sehr. Ich will, dass der weiß, dass ich ihn immer noch liebe. Ich will, dass er weiß, dass er zu mir kommen darf. Ich will, dass er weiß, dass er in meiner Nähe bleiben darf. Das war die Basis, auf der Petrus stand, auch dann, wenn er von Jesus zur Schnecke gemacht wurde. Diese Basis hatte ich nicht mit meinem Klassenlehrer. Deshalb ist es wahrscheinlich auch heute noch immer noch ein Negativerlebnis für mich. Diese Basis hatte ich nicht. Aber diese Basis kannst du mit Jesus haben, wenn es schief geht. Wenn dir Fehler passieren, wenn Jesus dich zurechtweisen muss, dann muss deine Basis nicht die sein, dass du dich Jahr und um Jahr und Tag um Tag daran zurückerinnerst, wie Gott dir jetzt eine aufs Dach gegeben hat. Sondern du, wenn du Jesus Christus als deinen Herrn und Retter angenommen hast, dann hast du eine Basis mit ihm und die nennt sich Beziehung. Und auf dieser Beziehungsbasis kannst du dir Dinge von ihm anhören, die dich nicht zerstören werden. Das ist eine ganz andere Basis. Wenn du auf dieser Basis stehst, dann wird dich diese Kritik nicht kaputt machen, sondern diese Kritik wird dich voranbringen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ein Gegenbeispiel zu dem Unpersönlichen zwischen Lehrer und Schüler, mit dem man vielleicht auch gar nicht großartig was zu tun hat. Vielleicht hattest du schon Gespräche mit deinem Ehepartner, mit deinem besten Freund, wo ihr wirklich in einer Phase wart, wo es schwierig war, wo es auch mal zwischeneinander nicht geklappt hat. Und da ist eine Aussprache was ganz anderes. Das tut auch weh, wenn mir jemand sagt, was ich gerade Blödes gemacht habe. Das ist auch schwierig, wenn ich höre, ja, was ich gerade verbockt habe. Aber es wird mich nicht zerstören, weil ich weiß, der andere, der mir gegenüber ist, der meint es gut mit mir und der hat Interesse dran, nicht mir eins auszuwischen, sondern der hat Interesse dran, dass an dieser Basis gearbeitet wird. Jesus hat kein Interesse dran, dir deine Schwächen aufzuzeigen. Jesus möchte nicht, dass du auf deine Schwächen blickst in deinem Leben und dir die ganze Zeit denkst, ich schaff's einfach nicht. Sondern wenn Schwächen kommen, dann möchte er, dass dein Blick auf ihn ist und du auf seine Stärke schaust. Amen. Gott hat uns alles geschenkt, was wir brauchen, um so zu leben, wie es ihm gefällt. Ein Geschenk, für das du nichts tun kannst, das du dir nicht durch gutes Benehmen irgendwie verdienen kannst. Wäre ja auch abstrus, wenn gutes Benehmen die Voraussetzung wäre, dann hättest du es ja schon. Gott hat es dir geschenkt, als du noch gegen ihn warst. Da ist Jesus für dich gestorben. Als du noch gegen ihn rebelliert hast, hat er sich schon entschieden, ich will ihm alles geben, was er braucht, um dieses Leben zu leben, und zwar so, dass es mir gefällt. Und wenn man sich dieses Wort anschaut, das da in dieser Bibelstelle drin steht, das hier übersetzt ist mit ein Leben, wie es ihm gefällt, man könnte auch sagen, ein Gott wohlgefälliges Leben im Griechischen, dann könnte da so viel stehen wie, du bist fähig, um Gott anzubeten. Du bist fähig, um ihm die Ehre zu geben in deinem Leben. Ein Leben, das Gott gefällt, ist ein Leben, das ihn ehrt. Im Westminster Katechismus, der erste Artikel ist, was ist das erste Ziel des Menschen auf Erden? So oder so ähnlich ist die Frage. Und die Antwort ist, das erste Ziel des Menschen ist es, Gott zu verehren und sich an ihm ewig zu erfreuen. Das ist dein Ziel, dein allererstes Ziel. Da geht es erstmal nicht drum, wie viel alten Omas habe ich über die Straße geholfen, habe ich meine Hausaufgaben gemacht, habe ich ordentlich gearbeitet, habe ich mich immer richtig meinen Verwandten gegenüber verhalten, habe ich nicht über andere Autofahrer geflucht. Da geht es zuallererst mal um Beziehung. Nämlich darum, dass ich Gott ehre, ihn groß mache, ihn als den anerkenne, der er ist, der Schöpfer des Universums, der, der rettet, der heilt, der, dem nichts unmöglich ist. Das haben wir heute Morgen schon gehört. Und dass ich mich in ihm erfreue. Meine erste Pflicht ist Freude, ihn ehren und mich an ihm erfreuen. Und ich weiß nicht, wie es dir mit dieser Sache geht. Das klingt so genial. Meine Verpflichtung ist es, Gott zu ehren und mich zu freuen. Yeah! Richtig gut. Aber selbst das kriege ich nicht hin. Selbst das. Ich hatte vor ein paar Jahren den Kampf ziemlich heftig. Ich habe ihn immer wieder mal. Ich hatte eine Phase, wo ich das Gefühl hatte, irgendwie, ich komme nicht zu Gott vor. Ich versuche mir Gebetszeiten zu nehmen. Ich versuche mir Lobpreiszeiten zu nehmen, aber immer wenn ich mit ihm reden will, dann ist es, als würde ich neben mir stehen, als könnte ich mich beobachten und alles ist unecht. Als würde ich einfach nur jetzt ein Gebet aufsprechen, das kommt aber irgendwie maximal bis zur Decke und kommt nicht durch und das, was ich sage, meine ich noch nicht mal ernst. Das heißt, ich hatte das Gefühl, ich bin gar nicht fähig, eine Beziehung zu leben, so als ob ich mir hier eine Papp-Angela Merkel hinstellen würde und versuche, ein Gespräch mit ihr anzufangen und merke, während ich das tue, das ist irgendwie komisch. Und genauso fühlte sich meine Beziehung, mein Beziehungsleben mit Gott an. Ich hatte das Gefühl, ich komme einfach nicht zu ihm durch. Ich schaffe das einfach nicht. Und in dieser Phase ist mir dieser Bibelvers begegnet. Ich habe den gelesen und ich habe ihn nochmal gelesen. Gott hat uns alles geschenkt, was wir brauchen, um zu leben, wie es ihm gefällt. Ich habe das zuerst in der Elberfelder Übersetzung gelesen, da ist es gar nicht so leicht rauszubekommen, dass es da wirklich steht. Ich habe es trotzdem geschafft. Gott hat mir die Augen in dem Moment dafür geöffnet. Gott hat mir alles gegeben, was ich brauche, um ein Leben zu leben, das ihm gefällt. Gott hat mir alles gegeben, was ich brauche, um ein Leben zu leben, das ihm gefällt. Und das hat sich gesetzt. Und während sich das gesetzt hat, wurde mir klar, okay, Gott gefällt es doch, dass ich in Beziehung mit ihm lebe. Ihm gefällt es doch, wenn ich echt und authentisch vor ihm bin. Ihm gefällt es doch, wenn ich bete. Ihm gefällt es doch, wenn ich Lobpreiszeiten habe, wo ich ihn erkenne und wo er mir begegnet. Und in dem Moment, ich hatte tatsächlich die Angst, ich würde es bis zu meinem Lebensende nicht hinbekommen, eine vernünftige Beziehung mit Gott zu leben. Immer nur eine, wo ich mich irgendwie unecht und komisch fühle. Und in diesem Moment wurde mir klar, dass Gott ja möchte, dass ich eine authentische Beziehung mit ihm führe. Und in dem Moment wurde mir klar, was da steht. Nämlich, dass Gott mir schon alles gegeben hat, um in dieser Beziehung zu leben. Und ich weiß nicht, ob du einen ähnlichen Kampf schon mal hattest, ob es auch so ein innerlicher Kampf war, wie bei mir, wo ich dachte, ich krieg's einfach nicht hin, ihn zu ehren, diese erste Pflicht aufrechtzuerhalten, mich an ihm zu erfreuen. Vielleicht sagst du, nee, mein Gebetsleben, das ist eigentlich, läuft, also funktioniert, aber irgendwie nach außen hin. Ich habe immer das Gefühl, ich scheitere an den Handlungen, ich scheitere daran, ein Leben nach außen zu leben, das offensichtlich Gott ehrt. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es immer nur Gott und ich bin und nach außen hin passiert irgendwie nichts. Ich habe keinen Kontakt zu meinen Arbeitskolleginnen, ich habe noch nie jemandem Zeugnis gegeben. Ich bin auch nicht wirklich so selbstbeherrscht, wie ich es gerne wäre, geduldig, reden wir nicht drüber. Vielleicht scheiterst du an den äußeren Erscheinungsbildern des Glaubens, egal was es ist, oder an beidem, ob du mit deiner inneren Gottesbeziehung kämpfst oder ob du damit kämpfst, dass dein Leben nach außen hin nicht so aussieht, als wäre es ein Leben, das Gott gefällt, sag ich dir heute Morgen, du schaffst das. Du kannst es. Ungefähr so wie die Maus, aber ihr müsst es euch so vorstellen, ich laufe mal kurz aus dem Bild. Gott hält da die Hand drauf. Kann nichts passieren. Also wenn du dich fühlst wie die Maus in deinem Leben, die es jetzt schaffen muss, diesen Käse aus der Falle rauszustibitzen, dann wisse, du schaffst es, so zu leben, wie es Gott gefällt. Und er gibt auf dich Acht. Dir ist alles geschenkt, um so zu leben, wie es Gott gefällt. Und weil du Jesus kennst, wenn du Jesus kennst und wenn ja, weil du Jesus kennst, gehört dir dieses Geschenk auch. Und deine Beziehung, um in diesem Geschenk zu leben, deine Grundlage, um in diesem Geschenk zu leben, ist die Beziehung zu deinem Herrn, zu deinem Retter, zu deinem Erlöser. Das ist deine Basis, dass du ihn liebst und dass er dich liebt. Und Gott sagt zu dir heute Morgen, ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Güte. Gott hat dich nicht zu sich gezogen, damit du ihm dann zeigen kannst, wie toll dein Leben ist und wie gut du es hinkriegst, seinen Anforderungen zu genügen, sondern Gott sagt zu dir heute Morgen, ich habe dich je und je geliebt. Deshalb habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Güte. Es geht Gott um die Beziehung zu dir. Also, du bist fähig, Gott wohlgefällig zu leben. Das sagt Petrus dir heute Morgen, das sage ich dir heute Morgen. Du bist fähig, Gott wohlgefällig zu leben. Und du bist fähig, Gott zu lieben. Das sind nicht zwei getrennte Punkte, die nichts miteinander zu tun haben, sondern eigentlich ist es eine Aussage. Du bist fähig, Gott zu lieben und du bist fähig, ihm wohlgefällig zu leben. Und Petrus schreibt weiter. Also das ist die Grundlage. Du schaffst das. Wenn du frustriert bist mit deinem Leben und glaubst, kann es jemals so sein, wie es Gott gefällt, sagt Gott dir heute Morgen, du schaffst es. Und Petrus schreibt weiter. Darum, nämlich weil dir alles schon geschenkt ist, um ein Leben zu leben, das ihm gefällt, darum setzt alles daran, dass zu eurem Glauben Charakterfestigkeit hinzukommt und zur Charakterfestigkeit geistliche Erkenntnis, zur Erkenntnis Selbstbeherrschung, zur Selbstbeherrschung Standhaftigkeit, zur Standhaftigkeit Ehrfurcht vor Gott und zur Ehrfurcht vor Gott Liebe zu den Glaubensgeschwistern und darüber hinaus Liebe zu allen Menschen. Denn wenn das alles bei euch vorhanden ist und ständig zunimmt, wird euer Glaube nicht untätig und nicht unfruchtbar bleiben. Und ihr werdet Jesus Christus, unseren Herrn, immer besser kennenlernen. Das heißt, darum, weil dir alles geschenkt ist, tu es. Du bist fähig, jetzt liegt's an dir, steh auf, lebe dieses Leben, er fordert dich auf. Wenn ich dir doch jetzt schon alles gegeben habe, dann lass das Geschenk nicht auf deinem Schoß sitzen und unausgepackt das sein, sondern pack's aus, werde aktiv und handle auch dementsprechend, wie du befähigt wurdest. A.W. Tozer, ein cooler Typ, sagt, in Christus folgen die Verben sein und tun aufeinander, und zwar in dieser Reihenfolge. Der wahre Christ ist ein praktizierender Christ. Zuerst mal bist du geliebtes Kind Gottes, zuerst mal bist du befähigt, zuerst mal bist du gerettet. Das kannst du in seinem Wort nachlesen, lies die Bibel, da steht so viel drin, was du bist und zu was Gott dich gemacht hat. Er hat dich in seine Familie aufgenommen. Du bist geliebt, du bist angenommen, du bist akzeptiert. Und als nächstes ist der Schritt zu sagen, so bist du, also tu auch so. Es ist ganz natürlich, um in einem Hamsterrad zu laufen, musst du ein Hamster sein. Das ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel. Wir wollen nicht in einem Hamsterrad laufen. Aber um auf 4 Rädern auf einer Straße zu fahren, musst du ein Auto sein. Das ist auch gar kein Problem. Von einem Auto wird nicht plötzlich verlangt, einen Marathon zu laufen. Nein, es wird von ihm verlangt, dass wenn man sich reinsetzt, dass es fährt. Und Ähnlich ist es mit dir. Du bist als Christ befähigt, ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Das ist sogar eine ganz natürliche Reaktion als Christ, dass du ein Leben führst, das Gott gefällt. Nur manchmal sind wir ein bisschen so verdreht in unseren Gedanken und denken, ich kann das überhaupt nicht. Dabei, hallo, du wurdest darauf konzipiert, natürlich kannst du es. Und Petrus hat es erkannt und sagt uns jetzt das jetzt auch nochmal, du kannst so leben, wie es Gott gefällt. Warum? Weil du so gemacht wurdest, dass du lebst, wie es Gott gefällt. Tu einfach, wozu du gemacht bist. Du bist fähig dazu. Wenn du so lebst, dann wird dein Glaube Früchte bringen. Wenn du in der Beziehung mit Jesus lebst und sagst, so, jetzt, ich liebe ihn, dann achte darauf, dass Charakterfestigkeit dazukommt. Achte darauf, dass geistliche Erkenntnis hinzukommt. Selbstbeherrschung, Standhaftigkeit, Ehrfurcht vor Gott, Liebe, hat Jesse vor 2 Wochen drüber gepredigt, zu anderen Menschen und zu deinen Geschwistern. Und wir können lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Es ist alles ein Geschenk. Es ist nichts, was du dir erarbeiten musst, sondern du kannst es tun. Deshalb tu es. Und die Grundlage für all das, so schön kitschig, ist das Herz da außenrum. Das Herz ist da außenrum, weil das alles, was du tun sollst, funktioniert einzig und allein in der Beziehung zu Jesus. Und in diese Beziehung wurdest du hineingeboren. Du hast ein neues Leben bekommen. Du lebst niemals mehr außerhalb dieser Beziehung, weil Gott dich in Beziehung zu sich selbst gestellt hat. Er hat gesagt, du bist mein Kind. Versuch mal von deinen Eltern außerhalb einer Beziehung zu leben. Schon allein rechtlich hast du eine Beziehung zu deinen Eltern. Du hast, wenn du Jesus Christus als deinen Herrn und Erlöser angenommen hast, eine Beziehung zu ihm. Und innerhalb dieser Beziehung kannst du charakterfest werden? Kannst du geistliche Erkenntnis erleben? Kannst du selbstbeherrscht sein? Kannst du standhaft, ausdauernd, geduldig sein? Kannst du Gott mit Ehrfurcht begegnen? Und kannst du lieben? Das heißt nicht, dass du nicht mehr scheitern wirst. Petrus ist tatsächlich, ich glaube auch, nachdem Jesus wieder auferstanden war und Pfingsten war und er mit Heiligen Geist erfüllt wurde und dann die Tausende durch seine Predigt zum Glauben gekommen sind, ist er immer noch gescheitert. Manche Teile lesen wir davon. Einmal hat ihn Paulus dann in den Senkel gestellt. Hat er sich wahrscheinlich gedacht, Mensch, ist Jesus nicht mehr körperlich da, jetzt stellt der mich in den Senkel. Petrus hatte immer noch Zeiten, in denen es nicht so lief, wie er sich's gewünscht hätte. Aber darum geht es nicht. Wenn du hinfällst, dann geht es nicht darum, dass du sagst, shit, jetzt habe ich nicht so gelebt, wie es Gott gefällt, jetzt, wie soll es jemals werden, sondern es heißt, aufstehen, Krone richten, weiterlaufen. Das ist nicht relevant. Und es sagt auch nichts darüber aus, ob du mit Gott leben kannst in einer Beziehung, ob du ihm gefallen kannst, so wie du bist oder nicht. Es heißt einfach nur, du bist hingefallen. Es heißt einfach nur, du bist ein Mensch, willkommen. Das ist unsere Spezies. Wir gehören dazu, wir machen Fehler. Und das weiß Gott und das weiß Jesus auch. Und er zeigt dann nicht mit dem Finger auf dich, sondern er hilft dir hoch. Und er sagt, weiter geht's. Weiter geht's. Wir leben weiter unsere Beziehung. Ein Leben, das Gott gefällt, ist nicht ein Leben ohne Fehler, sondern ein Leben, das ihn von Herzen groß machen will. Darauf achtet Gott. Willst du mich von Herzen groß machen? Willst du dich an mir erfreuen? Und Gott gefällt es, wenn du mit deinen Fehlern zu ihm kommst. Es geht ihm gar nicht drum, ob immer alles gut gelaufen ist und richtig gelaufen ist. Selbst wenn du denkst, jetzt habe ich alles gut und richtig gemacht, wird Gott dir noch 100 andere Dinge aufzählen können, die trotzdem nicht gut gelaufen sind. Wäre das sein Ziel mit dir, eine Perfektionsliste aufzustellen, dann wären wir da ziemlich, ziemlich frustriert am Ende. Aber es gefällt ihm, du lebst ein Leben, wie es Gott gefällt, in deinem Scheitern, gerade wenn du Mist gemacht hast, wenn du das vor ihn bringst. Du kannst sogar in deinem Mist so leben, wie es Gott gefällt. Wenn du hingefallen bist, etwas passiert ist, das nicht dem Regelkatalog entspricht, aber du sagst, Gott, schon wieder passiert. In dem Moment, selbst wenn du noch auf dem Boden liegst, entspricht dein Leben einem Leben, das Gott gefällt, weil du dich mit deinem Mist an ihn wendest. Deshalb sage ich dir heute, hab keine Angst vor dem Scheitern. Dein Versagen von heute sagt nichts über dein Morgen aus. Gott sagt, ich habe dich je und je geliebt. Du schaffst das. Und ich möchte dich heute auffordern, streck dich aus danach, deine Beziehung mit ihm zu vertiefen. Streck dich aus danach, diesen Jesus immer besser kennenzulernen. Und du lebst ein Leben, das ihm gefällt. Und es wird immer mehr dem entsprechen, wie es sein soll, wenn du in dieser Beziehung lebst. Und wir haben jetzt noch die Möglichkeit im Lobpreis, ihr dürft gerne nach oben kommen, uns Zeit zu nehmen. Beziehungsarbeit und Beziehungspflege beginnt erstmal damit, dass man sich Zeit für den anderen nimmt. Und das wollen wir jetzt tun. Nimm dir Zeit für Gott, nimm dir Zeit für Jesus, ihm zu begegnen. Bring ihm vor dich, was dich beschäftigt heute Morgen, und lass ihn mit dir diese Beziehung leben.